NDR Schleswig-Holstein. Das geht auf mich. Mit Maja Herzbach.
Wie arbeitet eigentlich eine Forscherin im Homeoffice? Dr. Dorothea Bauch ist 57 Jahre alt, dreifache Mutter und in der Klimaforschung. Lange für das Geomar-Forschungszentrum und jetzt für die Uni Kiel. Sie war bei der großen Arktis-Expedition Mosaik mit dabei. Die ist ja sehr bekannt geworden, auch unter anderem durch eine ARD-Dokumentation, aber vor allem, weil sie so besonders war. Ein Jahr lang haben 600 internationale Forscher mit dem Schiff Polarstern von einer Scholle aus verschiedene Forschungen durchgeführt und Dorothea war 4 Monate mit dabei. Wie erfolgreich diese Reise war und warum sie sich von einem Internisten einen Zahn ziehen lassen musste und regelmäßig bewaffnet Wache schieben musste, das war auch noch, das erzählt sie mir in dieser Folge. Das geht auf mich bei unserem Mittagspläuschen. Und was mich besonders gefreut hat, war zu sehen, wie viel Leidenschaft diese außergewöhnliche Schleswig-Holsteinerin ausstrahlt, sobald es um ihre Arbeit selbst geht. Also es war wirklich richtig sichtbar und ich glaube, es ist auch hörbar. Und was ich gelernt habe, wie man einen Koffer für die Arktis packt. Das jetzt alles verpackt in der neuen Folge. Das geht auf mich. Ich habe direkt etwas falsch gemacht. Dorothea hat nicht das bekommen, was sie eigentlich wollte aus der Kantine. Dorothea, meinst du, wir kommen jetzt irgendwie hier mit Putenschnitzel und Pommes und Tzatziki klar?
Auf jeden Fall.
Es kam zögerlich. Ich sag mal so, sie verzeiht mir. Denn natürlich müssen wir in der Corona-Zeit jetzt gerade während des Lockdowns, während wir aufzeichnen, dürfen wir auch nicht in die Kantine und haben jetzt eine andere Möglichkeit gefunden, Corona-konform aufzuzeichnen. Und deswegen habe ich das Essen geholt. Das hat schon mal nicht funktioniert. Und genau, jetzt sind wir zusammen in einem Konferenzraum und haben eine lange Tafel quasi zwischen uns und können trotzdem uns nah sein und aufzeichnen. Vielen Dank, dass du da bist, Dorothea.
Ja, kein Problem. Also ich freue mich da auch drauf. Und das mit den Pommes.
Du isst sie auf jeden Fall.
Also ich esse sie gerade in diesem Moment.
Genau, und auch sehr sympathisch. Dorothea möchte auch dafür nicht das Besteck benutzen. Genau wie ich werde ich jetzt auch noch mal kurz einen Pommes pieksen. Für mich ist es recht frisch in diesem Büro, in diesem Konferenzraum. Für dich vermutlich nicht. Du bist Kälteres gewohnt. Aber erstmal würde ich gerne wissen, wie es für dich denn eigentlich mit den Mittagspausen aussieht. Wie sieht denn eigentlich dein Alltag aus, wenn du nicht gerade auf einer Forschungsreise bist?
Naja, unter Corona bin ich jetzt meistens im Homeoffice.
Auch, ja.
Und mache mir zu Hause mein Essen warm, also und weil ich meistens vorkoche. Und
du kochst vor, so für eine Woche, oder wie?
Ja, ich esse einfach gerne Eintöpfe.
Oh!
Und nicht für eine Woche, das ist zu lang. Und außerdem die ganze Woche dasselbe essen, das ist dann doch übertrieben.
Das fände ich auch ein bisschen langweilig, muss ich sagen. Ja. Okay, das heißt, du hast eigentlich, wenn du dann zu Hause bist, in Anführungszeichen, also wenn du von zu Hause aus arbeitest, hauptsächlich genau wie wir mit Computerarbeit zu tun.
Ja, ich sitze am Computer, muss mir das einigermaßen irgendwie gemütlich machen, zu sehen, dass ich irgendwie mich zwischendurch bewege und Pause mache und den Kopf klar kriege. Und ja, mit den, es ist schon was anderes, selbst jetzt unter Corona-Bedingungen mal im Büro zu sein und die wenigen Kollegen, die ich dann da treffe, zu treffen. Also das ist schon, gerade wenn man den ganzen Tag am Computer arbeitet, ist ja eine einsame Arbeit.
Absolut, ja.
Und da ist das, finde ich, ist das toll, wenn man einfach zwischendurch mal Kollegen trifft.
Ja, selbst wenn es auf dem Flur ist, klar. Das geht mir ganz genauso, das kann ich gut nachvollziehen. Also für mich ist es so, dass ich teilweise wirklich nur das Studio oder den Pförtner sehe. Und dann ist es das auch schon. Wenn jetzt ein Problem wäre, würde ich noch einen Techniker sehen, aber ansonsten.
Und man muss eben auch sagen, klar, es ist auch langweilige Bildschirmarbeit und es sind auch wirklich langweilige Arbeiten dabei, aber im Generellen ist meine Arbeit natürlich auch am Bildschirm nicht notwendigerweise langweilig. Mhm. Quasi die eigenen Daten auszuwerten, das ist auch aufregend.
Du, das muss ja auch spannend sein, ansonsten hättest du den Job ja auch einfach verfehlt. Ich muss trotzdem sagen, dass ich die Vorstellung, die über dich beim Geomar steht, schlichtweg gar nicht lesen kann. Wir können mal miteinander darüber sprechen. Da steht, meine derzeitigen Forschungsarbeiten konzentrieren sich auf übergreifende Studien, soweit komme ich noch, der arktischen, jetzt geht's schon los, Haloklein? Ist es auf Englisch? Haloklein? Oder?
Aber Halokline gibt es auch auf Deutsch.
Halokline, was auch immer das ist. Meine Projekte beruhen auf Tracer, ist das denn richtig? Oder ist es dann Tracer?
Nee, Tracer, das ist Englisch tatsächlich.
Und da ist wieder Englisch drin. Tracer, ozeanografischen Untersuchungen der Hellog Line, sage ich jetzt einfach, weil es für mich einfacher ist, im zentralen arktischen Ozean und auf Studien zur Bildung der Hellog Line auf den sibirischen Schelfgebieten. Außerdem arbeite ich an der Interpretationsgrundlage von Isotopendaten planktischer Foraminiferen.
Ja.
Ehrlich, mit Hilfe von Modern-Analog-Bewertung. Freunde, jetzt stellt man sich das mal als Referat vor. Das ist ja Horror. Für mich ist das natürlich alles fremd. Was ist Hellog Line? Dazu kam es zu oft vor. Wir müssen kurz drüber sprechen.
Also die Hellog Line, also ich sage tatsächlich Hellog Line, also im Englischen. Also wir reden ja einfach unheimlich viel Englisch. Englisch.
Ja.
Und vermutlich habe ich diesen Text auch im Original auf Englisch geschrieben,
ja,
und habe ihn dann für die Internetseite nur auf Deutsch übersetzt.
Bestimmt.
Und es ist ja auch immer die Frage, für wen schreibt man diesen Text? Im Prinzip schreibe ich den natürlich für meine Kollegen.
Mm.
Es ist natürlich immer so ein gewisser Anspruch, allgemeinverständlich zu sein, aber man will dann ja auch für sowas kurz und prägnant sein und will alles reinpacken. Und also ich musste jetzt auch so ein bisschen verschämt kichern, während du das vorlasst. Weil,
es ist für den Autonormalverbraucher wirklich, das ist ein Hieroglyphen, ne?
Ja, ja.
Ich müsste viel googeln.
Verstehe ich. Ja, also ja. Die Halokline ist eine Salzgehaltsschichtung.
Aha.
Und jetzt kann ich gleich direkt einsteigen. Also der arktische Ozean,
ja,
hat eine tierisch dicke Halokline, die einfach 200 Meter dick.
200 Meter dick?
Mhm.
Okay.
Und die hat einfach eine unheimlich wichtige Klimabedeutung.
Mhm.
Da fließt warmes atlantisches Wasser unten rein.
Mhm.
Und dieses warme atlantische Wasser, wenn das nach oben durchginge, dann gäbe es da überhaupt kein Eis. Pauschal, also nicht auf die Goldwaage legen jetzt.
Ja. du machst es mal ja verständlich. Ich bin ganz dankbar, Dorothea, ist alles gut.
Diese Halokline ist im Prinzip eine Isolationsschicht. Als ich damals studiert habe und dann über meine Diplomarbeit auch schon in die Ozeanografie gekommen bin. Der Ozean ist unheimlich wichtig für unser Klima, weil der so viel Wärmekapazität hat.
Ja.
Und der ist super geschichtet. Also es gibt zwei Orte auf der Welt, wo das Wasser von oben nach unten geht.
Mhm.
Und im Endeffekt bewegt sich das geschichtet. Und sag mal, das älteste Wasser, was wir auf der Erde haben, also ältesten im Sinne von, wann hat das Wasser das letzte Mal die Oberfläche gesehen?
Ja,
das
ist wo?
Ist im Pazifik und das ist da fast 1500 Jahre alt.
Es ist ja fast wie eine Unterrichtsstunde hier. aber weißt du, was ich so schön finde? Hm. Ich finde ganz schön zu sehen, in was für einer Begeisterung du auch sofort bist. Also das sieht man dir ja an. Das ist, die Körperhaltung verändert sich. Ne? Du erzählst direkt, man merkt auch, du versuchst mir das beizubringen. Hm. Ne? Also ich finde schon, dass man da merkt, dass du über was sprichst, einfach was natürlich deine Profession ist, aber was du auch einfach noch spannend findest.
Also das ist auch wirklich mit das Tollste an meinem Beruf. So diese eigene Begeisterung. Wobei ich muss wirklich zugeben, die spüre ich nicht immer.
Naja.
Also, also Work-Life-Balance ist in der Wissenschaft, sage ich mal.
Mhm.
Also ich will jetzt sagen, wahrscheinlich noch ein größeres Thema als überall anders, aber das verkneife ich mir jetzt mal, wobei jetzt zu spät.
Man will doch immer fertig werden, oder nicht? Du wirst es doch immer, wenn du gerade im Thema bist, ist es doch echt schwer zu sagen, so, Uhr bimmelt, jetzt bin ich raus und jetzt ist hier Feierabend. Ist das nicht schwer?
Ja, das ist schwer. Andererseits dadurch, dass ich Kinder habe und die meiste Zeit meines beruflichen Lebens Teilzeit und halbtags gearbeitet habe. Und gerade im Anfang, da bin ich ins Büro gegangen, dann wusste ich, Tagesmutter, jetzt muss ich nicht den Hammer, sondern den
Bleistift
oder fallen lassen.
Tastatur ausmachen, ja.
Und dann zum Teil noch schnell zu Aldi hoppen und dann schnell nach Hause. Also später mit Schule und Kindergarten hatte ich dann ein bisschen mehr Luft. Also ich sag mal, es geht auch und es hat durchaus viel Positives. Da auch einen Schnitt zu machen.
Im Grunde haben sich deine Kinder dann manchmal ein bisschen geschützt, ne?
Ja, das würde ich im Nachhinein so sehen,
ja,
dass das natürlich, während ich drinne war, auch eine unheimlich stressige Zeit war. Gleichzeitig war das tatsächlich so, dass im Nachhinein gesehen haben mich die Kinder wirklich in so einer Life-Work-Balance gehalten. Und als die dann größer waren und ich auch zwar immer noch Teilzeit gearbeitet, also halbtags gearbeitet habe, aber einfach auch schon mehr Spielraum hatte und dann einfach länger bei der Arbeit geblieben bin, habe ich dir gedacht, jetzt beantrage deine Stelle mal so, dass du so bezahlt wirst, wie du auch tatsächlich arbeitest, mit einer Dreiviertelstelle. Punkt. Da war dieser Schutz nicht mehr so da.
Ja, ja, genau.
Und jetzt kommt auch meine Schwäche. Ich komme immer vom Hundertsten aufs Tausendste.
Aber dafür bin ich ja da. Alles gut. Nein, aber ich finde es ja auch spannend, die Arbeitsweise und in was für eine Arbeit du bist. Also da fühle ich mich wie also so einem Girls-Boys-Day. Weißt du, wo man mal reinschnuppert in den Job und so sagt, was machen die eigentlich hier? Ich frag mich auch zum Beispiel bei Büchern oder Veröffentlichungen, die du gemacht hast, wenn man jetzt an einen Roman denkt oder an irgendwas, ich sag mal, wenn ich jetzt was schreiben würde über mein Leben, dann könnte ich das so runterschreiben, würde sagen, so, das ist das aus meiner Sicht, so war's, ne? Mhm. Und dann können sich noch ein paar einmischen und sagen, das habe ich aber anders in Erinnerung und dann ist es das. Aber bei dir ist es ja so, ich sag mal, ich hatte für dich das Gefühl, wenn man so eine Veröffentlichung macht, hat man da immer mal so im Kopf, na, das wird der jetzt wieder kritisieren oder da wird der jetzt wieder anders drüber denken?
Immer.
Ja, ehrlich.
Ja, auf jeden Fall. Beziehungsweise gar nicht auf andere Leute projiziert, sondern ja, auf mich selber projiziert. Weil wenn ich, ich muss mich da jetzt mal einen Augenblick mal kurz reindenken, wirklich tatsächlich. Ja, also die Kunst eigentlich so eine Veröffentlichung zu schreiben, ist ja aus diesem Wust von Daten irgendwie eine Linie zu finden. Und vielleicht auch, wenn man jetzt in der Region schon länger arbeitet, dann hat man schon so ein Konzept im Kopf und denkst, ah, wunderbar, das passt da ja rein. Und dann, also in so einem Fall muss man sich natürlich klar machen, hallo, nur weil du dieses Konzept im Kopf hast, ist denn das hier wirklich hieb- und stechfest? Mhm. Kann man das auch anders sehen? Und also dann kommt es immer mit der statistischen Relevanz, was natürlich in der Arktis, wo man, also inzwischen sind wir da schon mal öfter gewesen, sage ich mal.
Wie oft warst du schon da?
Jetzt in der zentralen Arktis bin ich das zweite Mal, also am Nordpol auch gewesen.
Das erste Mal im Sommer und jetzt im Winter, ne?
Mhm. Mhm. Und in der sibirischen Arktis bin ich schon dreimal gewesen.
Okay.
Also als meine Kinder klein waren, bin ich gar nicht zur See gefahren. Da habe ich dann irgendwie einen Student geschickt und irgendeinen Mitarbeiter und das ging auch wunderbar. Also gefühlt habe ich die ganzen Jahre natürlich, also Datensätze. Aber das sind ja nicht viele. Also dass man überhaupt mal anfangen kann, von statistisch zu sprechen, ist ja vielleicht mit 5 oder 6 und das ist lächerlich wenig. Mhm. Aber wenn man in der Arktis 5 Datensätze hat von einer Region, dann ist das so viel, dann...
Die Arktis, sich darauf vorzubereiten, ist ja sicherlich ein bisschen anders, als in Urlaub zu fahren. Wie packt man für die Arktis?
Ja, ein bisschen Erfahrung ist da vielleicht nicht schlecht irgendwie.
Hast du dich vor dem ersten Mal mit jemandem getroffen und erfragt? Oder wie hat man sich darauf vorbereitet?
Ja, also die erste Expedition, 2 Monate hoch in die zentrale Arktis und dann da quasi an so einer Eisscholle festmachen, Eisstation drauf rumlaufen, das war... Därmer, das ist echt irre.
Abenteuer. Und,
aber es war natürlich trotzdem, bist da sicher auf dem Schiff und machst da deine Stationsarbeit. Also da wusste ich ja auch, was mich erwartet. Mhm. Da hatte ich einfach das Gefühl, du weißt da irgendwie Bescheid oder schon vorher von Gesprächen mit Kollegen. Man weiß, es ist Sommer, es ist also so um die 0 Grad, kann auch mal -10 sein, aber das ist eigentlich die Ausnahme. Und dann nimmt man, sage ich mal, weiche, kuschelige Sachen mit fürs Schiff. Ja. Weil im Schiff ist es warm und in den Kabinen ist es eng. Ja, und zum Rausgehen, also und dann kriegt man eben für Polarexpeditionen vom Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven kriegt man Polarkleidung gestellt.
Aha, das habe ich mich gefragt. Du kannst ja nicht in den Outdoor-Laden gehen.
Das habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Das war für mich jetzt so selbstverständlich. Nee,
guck mal, ich habe mich das gefragt. Ich habe gedacht, wer kümmert sich eigentlich darum, wie wer angezogen sein muss? Also klar, da gibt es eine Ausrüstung, die wird euch gestellt.
Da stelle ich einen Antrag.
Ah ja.
Und dann kriege ich so eine Ankreuzliste. Ja, das erste Mal bin ich auch hingefahren und habe das anprobiert.
Ja,
aber
und das Berufsbekleidung halt, ne?
Als ich jetzt für Mosaik mich vorbereitet habe, für diese, also da im Winter hinzufahren, 2 Jahre vorher habe ich intensiv angefangen, mich darauf vorzubereiten.
Muss kurz rein, weil das muss man erklären. Also Polarstern ist ein Schiff, Mit diesem Schiff ist Dorothea und mit vielen anderen, 600 Forscher waren es ja insgesamt, die auf diesem Schiff gearbeitet haben, oder von diesem Schiff aus, muss man vielmehr sagen. Das heißt, dieses Schiff wurde eingefroren in der Arktis, wurde festgemacht in einer Scholle, von dort aus wurde gearbeitet und da waren eben verschiedene Forschungsteams unterwegs. Dorothea war für einige Monate da, von September nämlich bis komplett Dezember, also im Januar war sie wieder da und hat von dort aus eben auch mitgearbeitet. Aber dieses Mal nicht mit um die 0 Grad, so wie eben beschrieben aus der Sommerexpedition, sondern in einer Wintersituation in der Arktis. Und da ist man, glaube ich, flott auch mal bei minus 20, oder?
Minus 20 bis minus 30.
Ja. Und man hört, dass ich schon öfter mal mit Arvid Fuchs gesprochen habe. Manchmal so diese paar Einschränkungen.
Also ich meine, es macht eigentlich Sinn, wenn man in der Nähe des Nordpols ist, wenn dann Sturm ist. Also das war für uns natürlich immer ganz wichtig, die Wettervorhersage. Dann, wenn man in der Nähe des Nordpols ist, dann kommt der Wind aus dem Süden, ne? Immer. Mm. Und wenn man starken Südwind hat, dann wird es wärmer. Aber da kann man natürlich trotzdem nicht raus und arbeiten, weil es ist ja Sturm.
So, und das war natürlich dadurch, dass es eben natürlich eine riesige Aktion war. Es gibt auch eine Dokumentation darüber in der ARD. Und was musstest du anders machen als bei anderen Vorbereitungen?
Erstmal ja, mich informieren. Also insofern habe ich tatsächlich in der Zeit der Vorbereitung ganz gezielt mit Kollegen gesprochen, die sich da so ein bisschen auskannten. Wer ist das? Ich habe mit Antarktis-Überwinterern gesprochen.
Und wie die bleiben darf, warum?
Ja, es gibt ja in der Antarktis eine deutsche Forschungsstation. Mit denen habe ich gesprochen.
Ach, das ist natürlich, die Quelle klingt besser als Wikipedia. Ja. Ja,
also Wikipedia ist da nicht so gut.
Ne? Richtig.
Weil klar, es gab auch einen speziellen Anzug nochmal für uns, also nochmal so einen, so einen großen Schneeanzug, der aber noch so. Jetzt kommt wieder der englische Begriff, Flotation hat, also der so Auftriebskörper drin hat.
Aha.
Naja, wenn man ins Wasser fällt.
Ach so, okay, also damit du nicht untergehst und die kleinen Klamotten nicht mitnehmen, sondern damit du oben bleibst.
Man weiß, dass man leicht kalte Hände und Füße bekommt.
Ja.
Und insbesondere, wenn man so fein arbeiten muss, wie macht man denn das?
Mit Fäustling ist ja schlecht.
Ja, und ausziehen geht auch nicht, weil wenn es Metall ist, schon ziemlich früh friert man fest. Das ist ja wie Verbrennung. Das ist eine ernsthafte Verletzung, ja, die man dann hat. Also
ich bin aber auch froh über Forscher, die schon vor einem da waren, ne? Die das rausgefunden haben.
Naja, wobei, also Antarktis wird ja zum Teil noch kälter.
Da, also das heißt, wie habt ihr es denn gelöst? Also du
ja,
kannst
also
nicht,
ich habe mir tatsächlich, es gibt ja so, so Wärmepads, sowas habe ich mir besorgt. Und dann war eben die Frage, nimmt man diese wieder aufladbaren oder diese Einmaldinger? Und,
das ist so ein Knicken, ja.
Ja, und ja, da habe ich mich vorher informiert, weil es ist ja das, was man auf der Expedition nicht dabei hat, das hat man nicht.
Richtig. Was war denn besser, aufladbar oder die einmaligen?
Die einmaligen, weil es ist einfach so kalt, dass diese wieder aufladbaren zu schnell kaputt gehen. Die springen einfach, dann sind sie hin.
Oh, okay.
Also es gibt einfach viele Sachen, ja, die sind bei niedrigen Temperaturen auch irgendwelche Akkus, die dann nicht mehr halten.
Ja.
Also es war dann schon die Frage.
Richtig, das Handy ist zu heiß, kenne ich aus dem Sommer vom Strand.
Also ich hatte mein altes Handy mit, weil ich dachte, naja, du bist sowieso keine Starfotografin, brauchst du nur, um drinnen mal ein paar Fotos zu machen. War irgendwie schon ein bisschen blöd, weil ich konnte wirklich draußen kein einziges Foto machen, weil da hat mein Akku gesagt, ist mir zu kalt.
Bling. Oh nein, oh Mann.
Im Endeffekt, wenn man jetzt die Dokumentation sieht, ja, im Fernsehen, also die ist wunderbar gemacht, ganz toll. Und das sind Profis,
ja,
weil das wurde bisher noch nicht erwähnt. Natürlich ist es da kalt, aber vor allem wird es da im Oktober ganz, ganz schnell dunkel. Weil dann geht es von Polartag zu Polarnacht über. Ja, da waren wir alle nervös. Wie wird das, ne?
Und wie war es für dich? Wie viel Zeit hattet ihr überhaupt zwischendrin denn? Also das ist von dunkel zu, also dass es ein bisschen hell war. Was war da so ein Zeitfenster?
Das ist ganz schwer zu sagen, weil das geht sehr schnell, dass es dann dunkel wird. Gleichzeitig, wenn es dann dunkel ist, merkt man dunkel und dunkel ist dann noch ein Unterschied.
Also, du also wenn da noch hell schwarz und dunkel schwarz.
Ja, wenn da noch ein klein bisschen Restlicht irgendwann kommt, der natürlich ist, wenn die Sonne Richtung Horizont, also bleibt unterm Horizont, aber wenn die Sonne noch unterm Horizont ist, das kennt man jetzt ja auch, Sonnenaufgang ist jetzt, glaube ich, irgendwie 8:30, aber um 8 wird es hell. Ja, und jetzt muss ich mal gerade überlegen, so eine halbe Stunde vorher ist es so ein bisschen dämmerig. Ja, und dann lernt man plötzlich dieses bisschen dämmerig als durchaus ziemlich hell wahrzunehmen. Also es ist wirklich ein Naturspektakel.
Ja.
Man hat dann so Sinnestäuschungen, sage ich mal, dass man plötzlich das Gefühl hat, weil da ist plötzlich was am Himmel, was so hell ist.
Ja.
Dass man irgendwie gefühlsmäßig denkt, das müsste die Sonne sein, während man vom Kopf gleichzeitig natürlich weiß, dass es niemals die Sonne ist.
Ja.
Aber man ist irritiert.
Ja, interessant, ne?
Also so eine Körperverwirrung ist da da.
Ich hatte eine U-Boot-Offizierin hatte ich hier im Gespräch. Und die hat ja auch dann, was sagte sie, ich weiß gar nicht mehr, was der längste Zeitraum war, auf jeden Fall Ewigkeiten, wo die wirklich nur unter Wasser gefahren sind und wo sie sagte, sie erkannte die Tageszeiten eigentlich nur noch an den Mahlzeiten. Mhm. Also wenn Brötchen auf dem Tisch waren, wusste sie, ach, es muss wohl morgen sein. War das ähnlich bei euch?
Mhm. Also wir hatten ja ganz fest strukturierten Tagesablauf durch die Mahlzeiten.
Mhm.
Wobei, ich sag mal, auf unserer Sommerexpedition, wenn man einfach dann ein Gerät fährt ins Wasser, dann arbeitet man, egal ob es 3 Uhr nachts ist. Im Sommer ist es den ganzen Tag und Nacht hell.
Mhm.
Sondern da kriegt man den Anruf, dann irgendwie CTD kommt hoch und dann steht man auf, um seine Proben zu nehmen.
Ah ja, oder CTD ist was? Ein Gerät?
Also ein Gerät, ja. Entschuldigung.
Ja, nee, alles gut.
Und aber wenn man jetzt auf der Eisscholle arbeitet und es ist auch noch dunkel, es gibt da oben ja, also man muss Sicherheit beachten. Ja. Das heißt, man kann da nicht einfach allein auf dem Eis rumlaufen. Sowieso nicht oder auch nicht in einer kleinen Gruppe. Weil man könnte ja einbrechen oder das Eis könnte irgendwie...
Aber euch ist auch einfach mal jemand ganz schlicht ausgerutscht, ne? Hat sich ein Bein gebrochen oder so.
Ja, das war allerdings auf dem Schiff, ja.
Ach so, wäre auch ungünstig.
Ja, ja, ja. Ja, und dann, um das Thema anzusprechen, es gibt da oben ja auch, das ist ja der Lebensraum vom Eisbär. Und der kann ja durchaus auch gefährlich werden. Fand ich auch super interessant, mich damit auseinanderzusetzen. Und ich würde mich jetzt nicht so hervortun, dass ich jetzt die große Eisbär-Expertin bin oder so. Aber gleichzeitig durch diesen Kontakt habe ich natürlich trotzdem das Gefühl, ich habe da so eine Art Gefühl für entwickelt. Aber im Vorfeld, im März, war das dann gebongt, der letzte Workshop mit meinem, also ich musste ja auch klar sein, dass ich tatsächlich einen, ich will einfach die englischen Begriffe sagen, dass ich einen im Kabinenplatz habe.
Ja.
Da war ein Schritt für mich.
Du musstest sozusagen einfach das absichern das und reservieren und sagen, ich komme und von dann bis dann bin ich da.
Ja, von beider Seite ja auch. Also das ist, war ja heiß umkämpft, sage ich mal, diese Plätze. Und
ja.
Okay, und wenn man dann weiß, okay, es geht los, man bereitet sich vor, dann war natürlich, stand im Raum, ja, hier, wir nehmen professionelle Eisbärenwächter mit. Aber das kann selbstverständlich nicht nur von denen abgedeckt werden. Es wäre gut, wenn möglichst viele so einen Kurs machen, so ein Schießtraining,
aha,
um auch für bestimmte Situationen Eisbärenwache übernehmen zu können.
Das hast du gedacht, da steht Dorothea drauf, das mache ich.
Ja, ja, das war wirklich so. Weil vorher stand das zwar auch immer so zur Debatte, aber... Ja, da war für mich irgendwie klar, ja, du willst einfach diese Freiheit für dein Team haben, dass du auch die Möglichkeiten hast. Ich habe auch über weite Phasen der Expedition, hätte ich gar keine Eisbärenwache machen können, weil ich meine Arbeitskraft einfach für andere Sachen gebraucht habe. Wobei, ich habe auch da Eisbärenwache von der Brücke aus gemacht und während des Aufbaus. Aber jetzt mal eins nach dem anderen. Ich dachte jetzt, du musst dich da einfach rantasten. Also ich habe das auch gemacht, weil ich dachte, boah, was erwartet mich da? Und da kommt ja auch durchaus mal, sage ich mal, so eine Unruhe, Angst hoch. Also aus meiner Sicht will ich versuchen einzuschätzen, was ist gefährlich, was nicht. Also ich wollte mir einfach einen Respekt erarbeiten.
Ich habe ewig lange immer Träume gehabt, wo ich gefallen bin. Ich bin immer gefallen und immer im Traum dachte ich, und dieses Mal ist es kein Traum, dieses Mal kommst du auf. Und um diesem Herr zu werden, bin ich Fallschirm gesprungen. Ich dachte so, dann fallen wir doch mal. Und ich habe das danach nie wieder gehabt. Ich habe das nie wieder geträumt. Mhm. Also ich kann nur sagen, ich kann das verstehen, dass man so die Kontrolle übernehmen muss. Und ich würde zum Beispiel genauso handeln. Ich hätte auch gedacht, okay, da sind Eisbären. Was ist, wenn einer krank ausfällt von den Wächtern? Was ist, wenn irgendwie der so, irgendeine Situation ist, die wir nicht wissen und da liegt eine Waffe und keine Sau um uns rum weiß, wie man damit umgeht? Das ist einfach ungünstig.
Ja.
Und bevor das passiert, hätte ich auch gesagt, so dann nehme ich jetzt mal ein Schießtraining und weiß zumindest, wie ich mir helfen könnte oder wie ich allen helfen könnte.
Ja, das war toll. Also das war auch, dass ich dachte, boah,
hätte
ich
auch immer. Wo hast du das denn gemacht? In Schleswig-Holstein?
Nee, das war ein spezielles Schießtraining für diese Expedition vom Alfred-Wegener-Institut aus auch angeboten. Also wir haben also tatsächlich auch wirklich Schießen geübt auf einen Eisbären, also auf so eine Pappe, mit Anlauf, um also mit 50 Meter Spurten Waffe hochnehmen. Und
nicht wackeln.
Und 5 Schuss abgeben. Weil man muss das ja irgendwie simulieren.
Soll man auf einen Eisbären zulaufen?
Nein, nein. Das war einfach, um zu simulieren, dass man in dem Moment in Panik sein könnte.
Aha, aha, okay.
Und das wurde praktisch damit simuliert, dass man erstmal sprinten musste, 50 Meter.
Okay, verstehe. Ja, spannend. Und darf man auch erstmal nur verschrecken, den Eisbären? Ja, oder heißt es direkt, Fall. Da ist einer draufschießen?
Nein, nein, okay. Auf keinen Fall. Im Gegenteil.
Ja.
Wir haben so Schreckschusspistolen auch gehabt.
Aha.
Und das haben wir auch geübt. Und das ist auch die Erfahrung. Also jetzt an Bord auch die Erfahrung, dass die sich davon auch verschrecken lassen.
Ja.
Beziehungsweise, das war dann die Aufgabe der professionellen Eisbärenwächter, dann eben zu sagen, okay, jetzt sind alle, die, sag ich mal, von den rumforschenden, wuselnden hier auf dem Eis, sind alle auf dem Schiff. Wir haben hier einen Eisbären, den müssen wir jetzt einfach klar machen, dass hier sich das nicht lohnt. Weil für die Eisbären ist das ja auch blöd. Die verschwenden da ihre Energie.
Ja, genau. Haben nichts davon.
Wir sind ja nicht das Beuteschema für die. Aber die sind neugierig. Riecht total gut. Und denke ich mal, nicht?
Und noch nicht gesehen, dass die erwarten. Also ein Eisbär rechnet ja, und da wird ja keinem gesagt vorher, es kann sein, dass mal ein Schiff vorbeikommt, einfach wegbleiben, Kollege. Ne? Vor allem schon mal gar nicht, weil sie alleine unterwegs sind. Ich glaube, da ist schon mal das Erste. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass wenn die, beziehungsweise anders, nochmal um diese Gefahren nochmal abzuschließen, wie sieht es denn eigentlich so mit medizinischen Notfällen aus? Also dein Kollege, oder warst du da dabei, als der ausgerutscht ist und sich was gebrochen hat?
Ja, das war auf meinem Fahrtabschnitt. Also zu der Zeit habe ich immer gewitzelt, das Gefährlichste einer Eisbärenwache ist, dass man vorher das ganze Schiff hoch und runter laufen muss und sich die Waffe holen. Weil man kann natürlich nicht, wenn man Eisbärenwache eingeteilt ist, mit der Waffe da irgendwie durchs Schiff laufen.
Ja.
Das ist natürlich alles.
Richtig, stimmt.
Ich sag mal, wer ist gefährlicher, der Eisbär oder der Wissenschaftler mit einer Waffe
in der
Hand? Also das ist wirklich die große Frage. Oder der nicht richtig damit umgehen kann.
Ja.
Nee, also und das ist natürlich ganz so kalt übergefroren. Man hat diese dicke Kleidung an, mit dem Handschuhen sich festhalten. Ja, und der ist einfach ausgerutscht. Und wir haben die ganze Zeit, das ist auch immer, einen Arzt an Bord gehabt.
Ah, okay. Aber was für einen Arzt nimmt man mit? Ein Internisten?
Guck mal. Aber ich meine, die Ärzte, sage ich mal, so stelle ich mir das auf jeden Fall vor, die sind ja genauso nervös.
Ja.
Weil die wissen ja auch, wenn Blinddarmentzündung ansteht, dann müssen sie auch wissen, was zu tun ist. Beziehungsweise können sich ja auch über Funk und Telefon beraten lassen.
Ja, aber handeln müssen sie erstmal.
Handeln müssen die. Also ich weiß das nur aus Erzählungen. Ich glaube, am nervösesten sind die Ärzte bei Zahnproblemen, weil das taucht natürlich auch immer auf. Ich muss dazu sagen, ich hatte auch ein Zahnproblem.
Auf der Expedition?
Ja.
Oh nein. Ah,
ja, genau.
Und dann, was macht man dann?
Ja, das war irgendwie ein bisschen blöd. Ich habe mir dann den Zahn ziehen lassen.
Hat er das gemacht? Ein Internist?
Ja.
Und wie hat er sich die Beschreibung gesucht? Bei YouTube? Nein. Und jetzt nein, mal ehrlich, ohne Witz, was macht er denn? Wo hat er denn die Beschreibung her?
Der war dann so locker, das war kein
oh
Problem.
Oh Gott, Dorothea, das ist ja furchtbar.
Natürlich irgendwie, ja, ist ein bisschen ungünstig. Und hinterher denke ich auch, vielleicht wäre mir das an Land auch passiert. Irgendwie. Natürlich denkt man in dem Moment, oh, Vitamin D-Mangel, hast du auch nicht richtig dran gedacht, die vernünftig vorzubereiten.
Ach so,
und,
dass dann irgendwie das spröde wird oder was, da war ein Loch drin.
Ja, also
das du bist jetzt zu detailliert.
Das war ein Stiftzahn und der war dann locker und dann,
hat er den gezogen. Das hätte man vermutlich aber hier nicht machen müssen, ne? Also das war jetzt schon, glaube ich, eher...
Ja, ja. Das ist so eine Mischung
aus... Du für die Forschung einen Zahn ziehen lassen, das kannst du doch so sagen.
Ja, genau, genau, ja. Oh Mann. Und es ist natürlich...
Klar, was willst du da tun? Du musst ja irgendwie handeln.
Aber an Bord, man muss bei bestimmten... Man muss sofort handeln, damit es nichts Schlimmes wird. Also, ja, man bringt ja praktisch die ganze Expedition auch in Gefahr, wenn man sich nicht vernünftig verhält. Das war natürlich auch vorher ein Thema. Wie verhält man sich auf dem Eis? Niemand, klar, wir stehen da alle für unsere Wissenschaft. Niemand will das schwächste Glied sein, will man nie.
Nee, überhaupt aber, die Hierarchie stellt mir interessant
vor. Aber wenn man merkt, oh Mist, irgendwie wird mir hier kalt.
Ja.
Oder ich habe hier echt Mist gemacht. Ich habe hier irgendwie mit den Händen, also das war vorhin die Frage, man hat immer dünne Handschuhe an, dann irgendwelche Wärmepads und dann die dicken Handschuhe drüber.
Aha.
Ich habe hier zu lange mit den dünnen Handschuhen gearbeitet, ich kriege das nicht mehr warm. Dann muss man einfach sagen,
Abbruch.
Ich kann nicht mehr.
Ja.
Und dann muss einfach die Bereitschaft natürlich von den anderen auch sein, okay, ist jetzt so, kann dich jemand abholen? Nee, geht nicht, müssen wir alle zurück.
Oh, das macht man mal echt nicht gerne, ne?
Nee, würde man nicht gerne machen.
Also beziehungsweise, ich sag mal so, wenn da eine Person deutlich auffällt, die immer abbricht, ist schlecht. Willst du das nochmal machen? Du bist jetzt 57, sagt man da irgendwann, wisst ihr was, das mache ich noch zweimal mit und dann wird mir das echt zu anstrengend?
Also, Mosaik war sowas Einmaliges. Man soll nie, nie sagen, wird sowas nie wieder stattfinden.
Ja.
Das kann man nicht sagen, aber das wird so schnell nicht wieder stattfinden. Weil realistisch... Wir haben jetzt ganz viele Daten erhoben, die müssen jetzt auch erstmal vernünftig ausgewertet werden. Wenn man seine Daten auswertet, dann lernt man was und man lernt aber auch, welche Daten einem eigentlich fehlen. Also man hat in der Regel nie genug Daten.
Wir reden viel über Fridays for Future und über Klimawandel. Gibt es da was, wo du wirklich festgestellt hast, hier sieht man die Veränderung einfach 1:1 für sämtliche Leugner, die es noch gibt? Ohne Frage, keine Ahnung, das Eis wird dünner oder was auch immer.
Also Klima direkt zu sehen ist ja immer schwierig.
Ja, das ist
richtig. Also so vor Ort und im Endeffekt, ich bin da zweimal gewesen und auch zu unterschiedlichen Jahreszeiten. Jetzt wirklich ernsthaft zu sagen, ich habe da eine Veränderung gesehen, das wäre wirklich anmaßend.
Okay,
aber man sieht natürlich generell von den Eisdaten von vor 20 Jahren, 30 Jahren, das Eis ist wesentlich dünner geworden, ist wesentlich beweglicher geworden. Im Sommer bricht die Eisdecke jetzt regelmäßig zusammen in Bereichen, wo sonst immer fest im Sommer bedeckt war. Klimaleugnern, das ist immer schwierig, wenn sich Leute von Fakten nicht überzeugen lassen. Wenn die Menschen den Fakten nicht zugänglich sind, dann können wahrscheinlich auch genauere Datenlage nichts ändern, sondern das ist dann eher ein psychologisches Problem.
Ja. Mhm. Dein Bereich, in dem du bist, ist ja eigentlich Männerdomäne. So, ne? Also auch wenn ich nur in meine Schulzeit gucke und wer war da Physik und Chemie interessiert und das sind eher Jungs gewesen.
Also ich wollte damals, zum Ende der Schulzeit, ich wollte Umweltschutz machen.
Ah, okay.
Und ich hatte irgendwie Mathe- und Deutschleistungskurs und Umweltschutz. Ich meine, das war damals ja ganz groß, diese ganze Öko-Bewegung. Meine Mutter hat angefangen, irgendwie Mehl zu mahlen und Brot zu backen. Und ich bin auch so in Öko-Klamotten rumgelaufen. Und dann dachte ich, wenn ich was bewirken will, dann muss ich entweder Physik oder Chemie studieren. Das habe ich dann gemacht.
Hattest du Schwierigkeiten als Frau so in dem Bereich? Also hast du das Gefühl, dass man wirklich ein bisschen mehr geben muss als Männer, um irgendwie ernst genommener zu werden?
Also im Studium ist man zwar so ein bisschen eine Koryphäe und auch in der Diplomarbeit, aber da habe ich das nicht gemerkt.
Mhm.
Und also das ist eben so sehr subtil. Das ist jetzt schwierig, da was zu sagen, aber auf jeden Fall ist das so. Wenn man einfach die Tatsachen angeguckt, wer hat dann im Endeffekt die festen Stellen? Also ich bin ja jetzt lange bei Geomar gewesen und an der Uni ist das vermutlich auch nicht groß anders.
Ja.
Dann kann man die nackten Zahlen sehen, dann sieht man einfach, Auf der Ebene der Professoren, da ändert sich schon viel mehr.
Okay, interessant.
Ja, finde ich auch interessant. Während also im Mittelbau die festen Stellen, das ist also
fest in
Männerhand. Also,
ja, spannend.
Das ist auf jeden Fall gewinnbringend, wenn die klugsten Köpfe in diese Bereiche gehen. Und wenn die Frauen fehlen, fehlt die Hälfte der klugen Köpfe.
Lieben Dank für diese schöne Mittagspause. Du kamst nicht so viel zum Essen wie ich, wie ich sehe. Ich möchte auch so formulieren, oder mein Hunger war einfach größer.
Nee, wegen Salate ist sowieso kalt, den esse ich jetzt noch.
Dorothea, ich danke dir ganz herzlich für diese schöne Mittagspause.
Ja, gern geschehen. Ebenso. Danke auch.
NDR Schleswig-Holstein. Das geht auf mich. Mit Maja Herzbach.